Das Thema heute ist die Rede des Paulus auf dem Areopag. Wir lesen Apostelgeschichte 17, Vers 22 bis Vers 27. Paulus aber stand inmitten des Areopag und erklärte: Männer, Athener, wie ich sehe, seid ihr in jeder Beziehung den Dämonenlehren sehr verbunden. Denn als ich umherging und eure götterverehrenden Gegenstände anschaute, fand ich auch einen Sockel, an welchem darauf geschrieben worden war, dem unbekannten Gott. Was ihr nun als Unwissende verehrt, dieses verkündige ich euch. Der Gott, der den Kosmos machte und alle, die in ihm sind, dieser, der von Anfang an Herr von Himmel und Erde ist, wohnt nicht in handgemachten Tempeln. Auch wird er nicht von Menschenhänden bedient, als einer, der irgendetwas dazu bedarf, dass er selbst allen Leben und Atem und alles gibt. Außerdem machte er aus einem jede Nation der Menschen, um auf der ganzen Oberfläche der Erde zu wohnen. Er bestimmte zugeordnete Zeitpunkte und die Grenzen ihrer Wohnung, dass sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht ertasten und finden mögen, obwohl er einem jeden von uns nicht fern ist und zur Verfügung steht.
Ja, vielen Dank. Der Apostel Paulus war ja sehr geschickt in seiner Ansprache hier auf dem Areopag an die Männer von Athen. Und unter den götterverehrenden Gegenständen hat er, wie wir gerade gehört haben, einen Sockel gefunden, da stand drauf, dem unbekannten Gott. Und jetzt hat er gesagt, das ist ein idealer Anlass, gell? Jetzt erzähle ich euch mal was von dem unbekannten Gott. Seine Rede war ja sehr gut strukturiert auch und bestand aus drei Hauptpunkten und anschließend einer logischen Schlussfolgerung. Die drei Hauptpunkte könnte man so zusammenfassen. Erstens, Gott ist der Herr der Schöpfung, deshalb braucht er keinen Tempel und auch keinen religiösen Kult. Der zweite Hinweis, der Mensch ist Gottes Geschöpf und deshalb braucht der Mensch Gott. Und der dritte Punkt, Gott und Mensch sind verwandt. Deshalb sind Götterbilder sinnlos. Und zum Schluss dann gibt es den Aufruf zum Mitdenken. Umkehr kann man auch sagen. Die Ansage bezüglich des Gerichts, das ist dann der zweite Teil, den wir nachher noch lesen. Und die Verkündigung der Auferstehung Jesu. Gut, wir gucken uns das mal der Reihe nach in Ruhe an. Der Areopag war ja der zentrale Gerichtshof oder Amtssitz der Athener. Und zudem war es ein Ort politischer und philosophischer Diskussionen. Dort gab es Versammlungen zu Rechtsfällen, aber auch Treffen, wo philosophische Dinge besprochen wurden, Austauschrunden etc. Dort waren verschiedene Vertreter verschiedener Schulen immer anwesend, zum Beispiel Sophisten, Skeptiker, Stoiker, alles was so in Griechenland Rang und Namen hatte. Und sie diskutierten dort über Ethik, Politik, Religion, Naturphilosophie, religiöse Praxis und so weiter. Also ein idealer Ort, um hier eine gewisse Stimmung zu machen, gell, mit einem Thema, weil die waren auf alles neugierig. Es gab dort auch viele Tempelriten, viele Götterverehrungen, Zeus, Athene, Apollon, Artemis, um einige zu nennen. Und die ganze Stadt war eigentlich voller Götterkult. Und in der Umgebung gab es dann Altäre für all diese Götter. Und Paulus begegnete dort vielen Menschen verschiedener religiöser und politischer Einstellungen und Hintergründe. Gab es viele Philosophen mit Kenntnis von Schrift und Natur und Menschen, die an neue Lehren glaubten. Das haben wir ja heute auch, gell, dass manche Leute ganz begierig sind, wenn es was Neues gibt. Ich nenne es immer so die Bildzeitungsmentalität. Und da gab es auch einen Mann, den hören wir dann ganz am Ende der Rede des Paulus, der hieß Dionysius. Und der war ein Mitglied oder Angehöriger des Areopags, also dieser Rechtsversammlung. So, und als Paulus diese vielen Tempel und Statuen gesehen hatte, und hat er dann die Männer da eben in Kenntnis gesetzt, was er so davon hält, von diesem unbekannten Gott. Und da schreibt er ja hier, wie eben schon gehört, im Vers 24, der Gott, der den Kosmos machte, wohnt nicht in handgemachten Tempeln. Das ist doch schon ein Affront, gell? Zu sagen, die vielen Tempel braucht ihr gar nicht, gell? Weil der Gott, der das alles gemacht hat, der wohnt in keinem Tempel. Und auch er wird nicht von Menschenhänden bedient. Warum? Weil er selber allen Leben und Atem und alles gibt. Ja, wer der Gott ist, der den Kosmos machte, das lernen wir ja aus dem Hebräerbrief. Hebräer Kapitel 1 wird uns dieser geschildert. Da heißt ja, dass der Vater zum Sohn sagt, du Herr hast gemäß Anfänglichen die Erde gegründet und die Himmel sind Werke deiner Hände. Die Anfänglichen, wie wir wissen, sind ja hochrangige Engel. Und das hier ist ja ein Zitat aus dem Alten Testament, aus Psalm 102, Vers 26. Und da steht nicht für gemäß Anfänglichen, sondern im hebräischen Text steht für Angesichter. Und die Angesichter und die Anfänglichen, das sind hochrangige Engel. Und interessant ist, dass die griechische Übersetzung des Alten Testaments, die sogenannte Septuaginta, in ihrer Übersetzung vom Psalm 102, 26 auch schreibt, gemäß Anfänglichen hast du Himmel und Erde gemacht. Die Traditionsübersetzung, kannst angucken, welche du willst, die schreiben alle im Anfang oder einst dahin. Und was gar nicht dasteht, Hebräisch steht le panim, also für Angesichter. Und im Griechischen gemäß Anfänglichen kat archeis, also die ist eine ganz andere Wortlaut, der da steht. Und die Angesichter und die Anfänglichen sind also hochrangige Engel. Und jetzt ist interessant, dass die Schöpfung in erster Linie ja für die gemacht worden ist. Und da gibt es einige Schrifthinweise dazu. Ich will euch ein paar nennen. Paulus schreibt in 1. Korinther 4, 9, denn ich meine, dass Gott uns, den letzten Aposteln, bescheinigt, wie Todbestimmte zu sein, da wir dem Kosmos ein Schauspiel wurden, sowohl Engeln als Menschen. Das Schauspiel, griechisch Theatron, kommt unser Wort Theater her. Dieses Theatron ist also ein Schauspiel für die Engel. Wir sind sozusagen die Bühne und die Engel sitzen dann im abgedunkelten Zuschauerraum und gucken, was da passiert. So kann man sich das vorstellen. Ein zweiter Hinweis ist Epheser 3,10, wo es besonders um die Ekklesia geht. Da sagt er hier, auf dass nun den Anfänglichen und den Autoritäten in den aufhimmlischen Bereichen durch die Versammlung, die Ekklesia, die vielbündige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. Das ist das Ziel. Also wir machen denen die Weisheit Gottes bekannt. Interessant, ne? Und ist also die Ekklesia zur Belehrung der Engel da. Noch schlimmer wird es in Epheser 6, Vers 12. Da sagt Paulus, dass unser Ringen nicht gegen Blut und Fleisch ist, sondern gegen die Anfänglichen, gegen die Autoritäten, gegen die Kosmokratoren dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit, wo in den aufhimmlischen Bereichen. Also die schauen auf uns, gell? Die Engel gucken, was wir so treiben. Und der Petrus hat das ja auch interessant ausgedrückt. Er spricht über die Propheten, über Prophetie in 1. Petrus 1, Vers 12 und sagt dann, in welche, nämlich diese Sachverhalte, Engel genau hineinzublicken begehren. Und das heißt doch, die haben von Heilsgeschichte keine Ahnung. Ich habe das auch schon mal erklärt in Verbindung mit der Enthüllung, gell? Und die Engel in der Enthüllung sind nicht die Engel, die es im Alten Testament gibt oder die hier von Heilsgeschichte was lernen wollen. Weil die Engel in der Enthüllung kennen Heilsgeschichte. Das ist eine andere Kategorie. Ist aber nicht mein Thema heute. Also zurück zur Rede des Paulus. Jetzt hat er hier noch gesagt, Gott wohnt nicht in handgemachten Tempeln. Gott ist nicht auf irgendeinen irdischen Tempel angewiesen. Steht schon im Alten Testament, Psalm 145, im Vers 13. Von Gott, da heißt es, deine Regentschaft ist Regentschaft in allen Äonen. und deine Herrschaft in allen Generationen und Generationen. Die Äonen sind ja Schöpfungszeiträume, Zeitalter, kannst du auch sagen. Und in den Äonen von Anfang an bis heute haben Tempel nie eine Rolle gespielt. Gott braucht keinen Tempel, auch wenn es im Alten Bund den Tempel gab für Israel, um seine Herrlichkeit deutlich zu machen. Paulus schreibt an Timotheus, 1. Timotheus 6,16, dass Gott ein unzugängliches Licht bewohnt und dass der Mensch ihn nicht sehen kann. Also wozu dann ein Tempel, gell? Wenn du Gott sowieso nicht sehen kannst, brauchst du auch kein Haus, in das du reingehst. Daraus ergibt sich dann der nächste Hinweis von Paulus hier in unserem schon gehörten Text, dass Gott auch nicht von Menschenhänden bedient wird, da er selbst all Leben, Atem und alles gibt. Gott entscheidet über den Fortbestand seiner Schöpfung. Darauf haben weder Engel noch Menschen irgendeinen Einfluss. Und die kürzeste Darstellung dieses Sachverhaltes, die finden wir ja in Römer 11, 36, das kennt ihr alle, weil aus ihm, durch ihn und hinein in ihn alles ist, was es gibt. Ihm ist die Herrlichkeit hinein in die Äonen, sagt Paulus. Und aus diesem Grund ist auch das nächste bemerkenswert, was er hier den Athenern sagt. Er sagt, er bestimmt, nämlich Gott, er bestimmt zugeordnete Zeitpunkte und die Grenzen ihrer Wohnung. Wenn es um Zeitpunkte und Grenzen geht, wird doch deutlich, dass es eine kosmische Ordnung gibt. Was passiert, wenn der Mensch die göttliche Zuteilung ändert? Das kann jeder selber sehen, wenn er heute die weltpolitische Entwicklung betrachtet. Grenzenloser Globalismus führt ins Chaos. Aber tröstlich ist für mich, für euch vielleicht auch, dass auch das Chaos genehmigt ist und jemand da ist, der das steuert. Wenn ich das nicht wüsste, könnte man sich einen Strick nehmen, ins Wasser gehen und sich erschießen oder irgend sowas. Gell? Also ist wichtig. Und schon bei Daniel Kapitel 2, 21 wird das ja ganz explizit ausgedrückt. Dort schreibt uns das Wort Gottes von Gott. Er ändert Zeitabschnitte und Fristen. Er setzt Regenten ab und setzt Regenten ein. Er gibt den Weisen Weisheit und Erkenntnis den Verständigen. Es soll ja noch ein paar geben, gell, davon in unserer Welt. Auch im letzten Buch unserer Bibel, in der Enthüllung, können wir im Kapitel 17 und Kapitel 18 davon lesen, von dieser Weltordnung und deren Steuerung, weil da geht es um den Aufstieg und Niedergang einer Weltreligion und einer Weltwirtschaft. Und diese Gerichte, die noch weitere Äonen andauern werden, haben das einzige Ziel, die Betroffenen zurechtzubringen und sozusagen zum Ziel der Heilsgeschichte zu führen. Diese Gesamtschau oder das zu wissen, was die weltgeschichtliche Entwicklung betrifft, und das Recht einzuordnen, da helfen uns eben diese Gedanken. Und das, was Paulus denen da in Athen erzählt hat, ist ja im Grunde die Essenz aus dieser gesamten Schau. Und jetzt sagt er noch was Faszinierendes. Im Vers 27 sagt er dann, dass Gott einem jeden von uns nicht fern ist. Der Gott, der unsichtbare Gott oder der Gott, der da keinen Namen hat, der ist ein jeden von uns nicht fern. Auf welche Weise ist denn die Nähe Gottes heilsgeschichtlich zu erklären? Ich fange mal mit Enthüllung 3 an, Verse 14 und 20. Da lesen wir, dies sagt der Amen, der Zeuge, der Treue und der Wahrhaftige, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Nimm wahr, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, werde ich zu ihm hineinkommen und mit ihm Mahl halten und er mit mir. Klingt vielleicht etwas ungewöhnlich zunächst. Wer ist denn hier der Handelnde? Der Handelnde ist die Rechte Gottes. Die Rechte Gottes steht an der Tür. Die Rechte Gottes klopft an. Die Rechte Gottes kommt herein, wenn jemand öffnet. Und die Rechte Gottes will Mahl halten, das heißt segnen. Und die Hand Gottes ist prophetisch natürlich der Christus. Und im Psalm 138, im Vers 7, wird er sogar als die rettende Hand bezeichnet. Außerdem, wie Petrus in seiner Rede sagt, Apostelgeschichte 4, ist es der einzige Weg zur Rettung, die Rechte Gottes. Und wie ist das möglich geworden? Natürlich durch seine Erhöhung nach Golgatha. Und jetzt ist er die erhöhte Rechte, auf die schon im Psalm 118 prophetisch hingewiesen wird. Also Furcht Gottes heißt also, ich muss auf Jesus gucken. Auf Jesus schauen ist Furcht Gottes, wie das im Alten Testament genannt wird. Und da gibt es einen schönen Vers im Hebräerbrief 13,1. Da sagt der Hebräerbriefschreiber: Betrachtet den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses, Jesus. Wenn ich den Vers lese, muss ich immer daran denken, ich war vor vielen Jahren in der Gemäldegalerie der Alten Meister in Kassel-Wilhelmshöhe. Und da waren Kunststudenten, die haben da ein Bild studiert. Und wenn du so einen alten Meister, wegen mir die Nachtwache von Rembrandt, gell, wenn du die lange genug anguckst, da findest du immer was Neues. Also es sind so viele Einzelheiten, auch teilweise versteckt, gell, kannst du immer was Neues entdecken. Und so sehe ich das auch hier, betrachte Jesus, heißt, je länger ich da gucke, geistlicherweise, umso mehr werde ich entdecken. Und das ist die Voraussetzung, gell, dass ich mehr lerne von ihm, mehr weiß von ihm und mehr Vertrauen dadurch auch gewinne. Und jetzt sagt Paulus noch hier in dem gleichen Vers 27, Gott steht uns zur Verfügung. Gell? Also das ist ja interessant. Gell? Er ist uns nicht fern und er steht auch noch zur Verfügung. Ja, wie steht denn Gott zur Verfügung? Was gibt es denn da für Beispiele? Ich fange mal im Alten Testament an, Jesaja 53. Ist ja allgemein bekannt als die Prophetie auf den leidenden Christus. Da schreibt hier der Prophet, jedoch, Vers 4, gell, jedoch unser Leiden, er hat sie getragen, unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihn zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Was hat Paulus gesagt? Er steht uns zur Verfügung. Gell? Also wissen die noch mehr. Und dann heißt es weiter bei Jesaja, darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen, dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Das ist Nähe, gell? Das ist zur Verfügung stellen. Und wenn du ins Neue Testament schaust, wirst du nicht enttäuscht. Geht es gleich weiter. 1. Johannes 2, Vers 2 zum Beispiel. Da lernen wir, dass er für die ganze Schöpfung zur Verfügung steht. Johannes schreibt, er ist die Sühne. Er betrifft unsere Verfehlung, nicht allein aber betrifft der unseren, sondern auch betrifft der des ganzen Kosmos. Ja, also er steht uns zur Verfügung, er hat für alles bezahlt. Und wenn ich das individuell sehe, nicht nur global wie hier, dann kannst du an Römer 8, 27 denken. Da schreibt Paulus, der aber, der die Herzen erforscht, nimmt wahr, was die Gesinnung des Geistes ist, da er sich gemäß Gott für Heilige verwendet. Er verwendet sich für uns. Gell. Sein zur Verfügung stehen kommt auch nochmal in 1. Johannes 2,1 zum Ausdruck. Das ist der Vers vorher, den ich eben gelesen habe. Vor dem, wir haben einen Zusprecher bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Er verwendet sich für uns, sagt Paulus. Gell. Er ist uns nahe und er verwendet sich für uns. So, und im weiteren Verlauf seiner Rede jetzt von Paulus wird er ja zum Teil noch direkter. Hier weist er dann auf die Wesenseinheit Gottes mit seiner Schöpfung hin. Das ist ja unfassbar. Gell? Ich frage mich mal, was die Athener dabei gedacht haben, als sie das erste Mal gehört haben. Wir hören das ja gleich, was noch passiert ist. Gell? Und er zitiert dabei aus der antiken Lyrik, das heißt aus alten Propheten, aus den ihren alten Poeten, nicht Propheten, aus den alten Poeten zitiert er. Und wir hören uns erstmal den Rest der Rede an, ab Vers 28.
Denn in ihm leben wir und bewegen uns und sind wir, wie auch einige eurer Poeten gesagt haben, denn wir sind auch dessen Geschlecht. Da wir nun als Geschlecht Gottes existieren, sollen wir nicht meinen, das Göttliche sei gleich dem Gold oder Silber oder Stein, gleich einem Gebilde des Kunsthandwerks und der Überlegung des Menschen. Die Zeiten der Unwissenheit nun übersehend verkündet, Gott dient jetzt den Menschen alle überall mitzudenken, weil er einen Tag festsetzte, an dem er im Begriff ist, die bewohnte Erde in Gerechtigkeit durch einen Mann zu richten, den er bestimmte und allen dafür eine Beglaubigung präsentierte, indem er ihn aus Gestorbenen auferstehen ließ. Als sie aber Auferstehung Gestorbener hörten, spotteten die einen, die anderen aber sagten, wir werden dich dies betreffend auch nochmals hören. So ging Paulus aus ihrer Mitte hinaus. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und glaubten, unter denen auch Dionysios war, der Areopag und eine Frau namens Damaris und andere samt ihnen.
Ja, danke. Also, Paulus zitiert hier antike Poeten, hellenische Poeten. Das heißt, er kannte zu seiner Zeit als Pharisäer auch die weltliche Literatur von damals. Sonst hätte er das ja nicht gekonnt. Das Zitat, in ihm leben wir, wird auf Aradus von Soloi zurückgeführt. Und ich zitiere euch mal aus einer Internetseite, die sich mit diesen Themen beschäftigt. Chetopenai heißt die. Und dieser Aradus von Soloi, Paulus sagt ja, denn in ihm leben und weben wir und sind wir. Und jetzt heißt es dazu, ich zitiere, das ist eine Paraphrase des Verses Phänomena des Poeten. Aradus von Soloi war ein griechischer Dichter des Spätklassikismus, der in der Stadt Soloi auf Zypern lebte und wahrscheinlich im 3. Jahrhundert vor Christus wirkte, war also schon eine Weile alt. Er ist vor allem bekannt für sein episches Lehrgedicht Phänomena, auch als die Erscheinung bekannt, das die Gestirne und den Himmel beschreibt und in dem er oft mythologische Erklärungen mit naturwissenschaftlichen Beobachtungen verknüpfte. Also da hat der Paulus seinen Spruch her von dem Poeten, gell? Denn in ihm leben und weben und sind wir. Und das zweite Zitat, denn wir sind auch dessen Geschlecht, das stammt von Epimenide von Kreta. Und da heißt in dem schon zitierten Werk, das ist die Spur eines Zitates, auch wir sind seine Nachkommen, hat der Poet gesagt. Epimenide von Kreta war ein berühmter Überredungs- und Überzeugungskünstler, persuasiver Dichter wird das genannt, und ein Philosoph der altgriechischen Literatur, der auf Kreta lebte, noch viel früher, etwa im 6. Jahrhundert vor Christus. Er ist vor allem als Mythenschreiber und als Verfasser von kretischen Gesängen bekannt. Der Paulus war da ein Schlitzohr, gell? Der hat gewusst, dagegen könnt ihr nichts sagen. Das sind hellenische Poeten, gell? Und wenn ich jetzt die zitiere und sage, Gott ist das, kann ich nicht gegen angehen. Gell? Also ich finde das hervorragend. Gut, also so viel zum Ursprung der Zitate. Wichtiger für uns ist ja jetzt mal klarzustellen, was gibt es denn da für biblische Sicht zu den beiden Zitaten. Paulus sagt, in ihm leben wir und sind wir, denn wir sind auch dessen Geschlecht. Wie kriege ich denn das zusammen? Also der erste Hinweis für mich ist gleich 1. Mose 1, 27. Bernhard kennt das auswendig. Und wo es heißt, und Elohim erschuf den Adam in seinem Bild, im Bild Elohims erschuf er ihn, männlich und weiblich erschuf er sie. Das heißt, die enge Verbindung zwischen Gott und Mensch ist doch hier klar definiert. Der Mensch ist Gottes Bild. Was hat er gesagt? In ihm leben wir und sind wir, denn wir sind auch sein Geschlecht. Oder wie haben die Dichter gesagt? Ja, das ist praktisch das Gleiche, gell? Und jetzt betrifft es ja hier zunächst mal den ungeteilten Adam. Und wie wir wissen von Paulus, Römer 5, 14, ist der Adam ja ein Typus auf den Christus. Und dessen Teilung, so wie auch der Adam geteilt wurde durch die, in der Tatsache, dass aus ihm die Eva genommen wurde, da steht da nicht Rippe, gell, wie das immer wieder behauptet wird, sondern da steht hebräisch Zella, und Zella ist die Hälfte vom Ganzen, egal was das Ganze ist. Man kann also hier sagen, er hätte den Adam geteilt, wäre theoretisch möglich, oder er hat halt eine seiner Stammzellen genommen und die geteilt. Auch das wäre möglich, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall ist es nicht die Rippe, sondern die Hälfte oder die Seite. Und weil das Seite heißt, sagen die Leute, ja, an der Seite sind die Rippen, da war es eine Rippe, gell? Und das ist der Ursprung für die Rippe. Gut, aber das nur nebenbei. Also durch die Teilung Adams als Bild des Menschen ist im Grunde das Bild oder der Begriff des Bildes auf alle Menschen übergegangen, weil die Eva ein Teil von dem Bild gewesen ist. Sodass wir sagen können, wie Paulus richtig sagt, wir sind sein Geschlecht und wir sind Wesenseins. Eine zweite biblische Begründung oder weitere ist ja dann noch zu finden im Gebet Jesu, in dem sogenannten hohen priesterlichen Gebet. Betrifft direkt die Ekklesia in Johannes 17, Vers 22, wo Jesus sagt, auf dass sie eins seien, so wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir. Das ist also der direkte Bezug auf die Ekklesia, was die Wesenseinheit angeht. Und am Ziel der Heilsgeschichte, ich habe ja vorhin schon mal Römer 11, 36 gelesen, ist ja alles wieder Wesenseins mit Gott. Wir finden aber noch andere Hinweise auf diese Wesenseinheit, entweder individuell oder auch global. Ein dritter Hinweis ist ja hier 1. Korinther 12, Vers 6, wo Paulus sagt, Gott ist der Innenwirkende, alles in allen. Da gibt es keine Ausnahme. Und Philipper 2, Vers 13 wird im Grunde ähnlich das ausgedrückt. Er sagt ja, denn Gott ist der Innenwirkende in euch, sowohl das Wollen als auch das Wirken für sein Wohlgefallen. Also Gott wirkt im Inneren von uns. Jetzt kannst du sagen, ja, wo sind dann die anderen, gell, wenn er in uns wirkt? Da gibt es einen interessanten Zusammenhang aus einer Rede Jesu mit den Pharisäern. In Lukas 17, 20, 21 heißt es von Jesus, als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann die Regentschaft Gottes kommt, antwortete er ihnen und sagte, die Regentschaft Gottes kommt nicht mit äußeren Kennzeichen. Noch wird man reden, nimm wahr, hier oder dort. Denn nimm wahr, die Regentschaft Gottes ist inwendig in euch. Sagte zu den Pharisäern, gell? Singen keine Leibesglieder. Das Wörtchen inwendig gibt es nur zweimal im Neuen Testament. Heißt Endos. Jetzt müssen wir mal die zweite Stelle lesen, um das Wort zu verstehen. In Matthäus 23, 26 steht das. Hier spricht er auch zu den Pharisäern, nachdem er sie auf ihr falsches Handeln hingewiesen hat, und sagt dann, blinder Pharisäer, reinige vorher das Innere, hier steht Endos, des Kelches und des Tellers, auf dass auch das Äußere desselben rein werde. Wenn also hier Endos sich auf das Innere des Kelches bezieht oder des Bechers und das Endos inwendig oder innerhalb meint, dann ist die Regentschaft Gottes inwendig in den Menschen. Bewusst in denen, die dem Christus zugeordnet sind und das auch schon wissen und unbewusst in allen übrigen. Das heißt, ich kann diese Wesenseinheit mit Gott, dass wir sein Bild sind, auch an diesen Hinweisen erkennen. Sein Wesen durchzieht die gesamte Schöpfung und seine Regentschaft, sein Handeln ist in allen, nicht nur in den Glaubenden. Nur die anderen müssen das noch lernen, das zu glauben. Gell? Das kann auch eine Weile dauern. Ja, diese vier vorgenannten Hinweise zeigen also, dass Paulus hier in einer ganz vortrefflichen Weise die Reden der hellenischen Poeten benutzt hat für sein Zeugnis. Ich finde das großartig. Man muss also auch mal in der weltlichen Literatur gucken, ob da was steht, gell, was uns einen Hinweis geben könnte, das biblisch zu verwenden. Gut, als nächstes sagt jetzt Paulus zu ihnen, da wir nun als Geschlecht Gottes existieren, sollten wir nicht meinen, das Göttliche sei gleich dem Gold oder Silber oder Stein. Das heißt, das Geschlecht Gottes, wie es Paulus ja nennt, steht ja über allem Materiellen. Selbst die edelsten Metalle oder Steine oder was es da geben mag, die kommen ja nicht an das Wesen Gottes heran. Die dienen lediglich der Veranschaulichung seiner Herrlichkeit. Das ist alles. Und diese Materialien besitzen deshalb keine Göttlichkeit. Paulus erklärt in 1. Korinther 8,4, was daher das Essen des Götzengeopferten betrifft, nehmen wir wahr, dass es keine Götzen in dem Kosmos gibt und dass Gott und dass kein Gott ist, außer nur einer. Er sagt ja nicht, dass es keine Götzen gibt, die gibt es ja, die geschnitzten Bilder und alles, haben wir ja schon gehört. Sondern er bezieht sich ja auf deren Wirkungslosigkeit. Es gibt keinen Götzen, der irgendwas machen könnte, der dir helfen oder dir schaden könnte. Das gibt's nicht. Das sind lediglich materielle Gegenstände. Und da haben wir sehr interessante Hinweise im Wort Gottes bezüglich dieser handgemachten Figuren. Ich fange mal mit Psalm 115 an, Verse 4 bis 7. Da schreibt der Psalmist, ihre Götzen sind Silber und Gold, ein Werk von Menschenhänden. Einen Mund haben sie und reden nicht. Augen haben sie und sehen nicht. Ohren haben sie und hören nicht. Eine Nase haben sie und riechen nicht. Sie haben Hände und tasten nicht. Füße und sie gehen nicht. Kein Laut geben sie mit ihrer Kehle. Ich finde das interessant. Gell? Und in Jeremia 10, Vers 3, da wird es fast humoristisch, wenn der Prophet schreibt, ihre Götzen sind Holz, das einer aus dem Wald geschlagen hat. Ein Werk von Künstlerhänden mit einem Schnitzmesser hergestellt. Man schmückt es mit Silber und Gold. Mit Nägeln und mit Hämmern befestigen sie es. Das könnte ja umfallen, gell? Und dass es nicht wackelt, sie sind wie eine Vogelscheuche im Gurkenfeld und sie reden nicht, sie müssen getragen werden, weil sie können nicht gehen. Fürchte nicht vor ihnen, denn sie tun nichts Böses und Gutes tun können sie auch nicht. Und als das noch nicht genug wäre, ein paar Sätze weiter, sagt er dann, kann denn ein Mensch sich Götter machen? Das sind doch keine Götter, ja? Ein Gott, der nicht laufen kann. Ja, gut, also, gut, wenn hier das, wie wir festgestellt haben, das Wesen Gottes seine ganze Schöpfung durchdringt, heißt es aber nicht, dass das Geschaffene selber jetzt Gott wäre, gell? Es ist also eine Illusion zu meinen, dass selbstgemachte Götter irgendeinem Hilfe geben könnten. Und jetzt könnte jemand sagen, ja, das war damals, gell? Damals hatten die ihre Götzenbilder, heute gibt es das heute auch noch. Ja, mit Sicherheit. Ich will euch nur ein Beispiel nennen. Wenn der Wortdienst mal in gedruckter Form erscheint als Heft, dann habe ich eine ganze Tabelle gemacht, moderner Götter, gell? Und eines davon ist die sogenannten Glücksbringer, auch Talismane genannt. Das können ja Gegenstände aller Art sein. Und wie bezeichnet Paulus das? In Galater 5, Vers 20, da spricht er von Götzendienst und Zauberei. Weißt du, was Zauberei griechisch heißt? Pharmakia, gell? Jetzt kannst du mir überlegen, wo das bei uns noch so vorkommt, Pharmakia. Und was sie dann treiben, gell? Wenn das so ist, wie Paulus sagt. Okay, also diese Götzen sind keine Hilfe, ist völlig klar. Und im Schlussteil der Rede des Apostels finden wir jetzt noch einen Aufruf zur Umkehr und Hinweise auf Gericht und die Auferstehung Jesu. Und die Rede, Paulus sagt hier, Gott verkündet jetzt den Menschen überall, dass sie mitdenken sollen. Er sagt, jetzt müsst ihr mitdenken. Gell? Warum? Weil je eher du mitdenkst, umso weniger musst du von Gott erzogen werden, bis du begreifst, dass er recht hat. Also dieses Erziehungswerk Gottes, Gericht genannt, sagt er hier, betrifft die bewohnte Erde und errichtet in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er als Gestorbenen auferstehen ließ. Sonst langsam kritisch. Wer der Mann ist, ist unser klar. Gell? Jesus selber hat gesagt, denn der Vater richtet nicht einen, sondern hat alles Gericht dem Sohn gegeben. Also der Richter in der Bibel ist immer Jesus, der Sohn Gottes, und nie der Vater selber. Das betrifft auch die Gerichte im Alten Testament. Als Jesus diesen Spruch gemacht hat, ja, Johannes 5, das war ja vor Golgatha, also nicht danach, gell, davor. Und deswegen sind auch die Gerichte im Alten Testament ihm zuzuordnen. Und Petrus hat es bestätigt und auch Paulus, sie haben das fast wortgleich wiederholt, dass dieser, der von Gott verordnete Richter, Lebender und Gestorbener ist. Das war also klares Denken innerhalb der Ekklesia. So, und wenn wir das Gericht biblisch betrachten, ist es kein Akt der Rache oder sonst irgendwas, sondern es ist ein Erziehungsmittel, jemanden recht zu bringen, dass er versteht, dass Gott recht hat. Das steht schon beim Jesaja 26,9. Wenn deine Gerichte die Erde treffen, lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit. Außerdem ist zu beachten, dass die zurechtbringenden Maßnahmen Gottes niemals getrennt von seiner Liebe oder seiner Treue und seiner Barmherzigkeit zu betrachten sind. Das gehört immer zusammen. Und die Erziehungswege Gottes führen immer zum Heilsziel, zum Rettungsziel, sind immer positiv. Und deswegen sind alle Gerichtsmaßnahmen ihnen mit Christus als etwas Gutes zu betrachten. Das betrifft natürlich in erster Linie, wenn es um die Auferstehung geht, die ja eine zentrale Rolle spielt, auch im Heilsplan Gottes, betrifft es ja in erster Linie die Leibesglieder natürlich. Gell? Römer 8, Vers 11 sagt Paulus zum Beispiel, wenn aber der Geist dessen, der Jesus als Gestorbenen erweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus als Gestorbenen erweckte, auch eure sterblichen Leiber lebend machen durch seinen in euch innewohnenden Geist. Weil die Ersten sind, erkennst du doch daran, dass es eine Ordnung gibt oder eine Reihenfolge in der Lebendigmachung. Und genau diese Reihenfolge erklärt Paulus in 1. Korinther 15. Ab Vers 22 ist uns allen nicht unbekannt. Er schreibt hier, denn ebenso wie in Adam alle sterben, also werden auch in Christus alle lebend gemacht. Jeder aber in seiner Ordnung. Der Erstling Christus, darauf die des Christus in seiner Anwesenheit und dann die Vollendigung, wann er die Regentschaft dem Gott und Vater gibt, wann er alles Anfangsseiende und alle Autorität und Vermögenskraft unwirksam gemacht hat. Also drei Gruppen. Ja. Die Lebendigmachung geschieht in drei Gruppen. Der Erstling, dazu gehören auch die Erstlinge. Dann die des Christus in seiner Anwesenheit sind auch noch Erstlinge. Gell? Das sind die, die zur Zeit der Entrückung aufstehen müssen. Und dann die Vollendigung. Alles andere, was es sonst noch gibt. Gell? Das wäre die Ordnung, die von Paulus hier geschildert wird. Und nachdem das Paulus erklärt hat, geschah ja zweierlei. Die einen spotteten, die anderen schlossen sich ihm an. Und das ist bis heute so. Bis heute hat sich daran nichts geändert. Eine Botschaft mit zwei Reaktionen. Immer. Und da ist ein klassisches Beispiel, was Paulus in 2. Korinther 2, 14 bis 16 schildert, sehr, sehr gut. Er sagt hier, dem Gott aber ist Gnade, dem, der uns alle Zeit im Triumph zu umherführt, in dem Christus den Geruch seiner Kenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. da wir ein Wohlgeruch Christi sind für Gott, in denen, die errettet werden und in denen, die verloren gehen. Jetzt kommt die Teilung. Den einen ein Geruch aus dem Tod hinein in den Tod, den anderen aber ein Geruch aus dem Leben hinein in das Leben. In der Antike wurden ja die Kriegsgefangenen meist öffentlich hingerichtet. Und so war der Triumphzug, von dem Paulus hier symbolisch spricht, mit Musik und Weihrauch, das war für die Sieger eine Freude und für die Verlierer war es eine Todesnachricht. Gell? Also dieselbe Botschaft mit zwei Ergebnissen. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Das Wort Gottes teilt die Menschen. Und diese Teilung ist ja nicht endlich, nicht unendlich, sondern endlich. Das heißt also, die Gruppe, die das noch nicht versteht, muss halt lernen durch die Erziehungsmaßnahmen Gottes, dass er recht hat und dass genauso, wie er das macht, das richtig ist. Und dass sie sozusagen am Ende eben auch zum Glauben kommen. Das ist ja unsere feste Überzeugung und eine klare Lehre des Wortes Gottes, an der es nichts zu rütteln gibt. Gut, was können wir aus der Rede des Apostels auf dem Areopag lernen? Er hat eine alltägliche Gelegenheit genutzt, um zu evangelisieren und das Interesse der Menschen zu wecken. Seine Rede bestand aus drei Hauptpunkten und einer logischen Schlussfolgerung. Die Hauptpunkte sind: Gott ist der Herr der Schöpfung, deshalb braucht er keinen Tempel und auch keinen Kult. Könntest du sagen, braucht er keine Kirche, gell? Dafür, um im Glauben zu stehen. Dann zweitens, der Mensch ist ein Geschöpf Gottes, deshalb braucht der Mensch Gott, nicht Gott braucht den Menschen. Und drittens, Gott und Mensch sind verwandt, deshalb sind Götterbilder sinnlos. Und am Schluss hat er dann noch den Aufruf zur Umkehr oder zum Mitdenken, den Hinweis auf Gericht und die Auferstehung Jesu. Also, wir sollten uns da ermuntern lassen, auch durch dieses Beispiel passende Gelegenheiten in unserem Leben zu nutzen, um zu evangelisieren. Und ja, dazu möge der Herr sein Wort an uns allen segnen. Amen. Ja.